Wer wagt, gewinnt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieses Gleichnis von Jesus war mir jahrelang ein Ärgernis. Als junger Mensch war ich geprägt von der Auffassung, dass alle Menschen gleich zur Welt kommen, wie ein unbeschriebenes Blatt, auf dem sich dann so im Lauf des Lebens die Texte entwickeln. Erbliche Anlagen und andere Faktoren waren damals kaum im Blick. Ich war ungefähr so 20, da war der Behaviorismus in, also alle Verhaltensprägungen waren wichtig. Und man war wirklich der Auffassung, jeder Mensch, wenn er geboren wird, ist total gleich. So war ich natürlich fest davon überzeugt, was hier in dem Gleichnis von Jesus erzählt wird, das ist ja total ungerecht. Das gibt's doch überhaupt nicht. Der eine kriegt 5, der andere 2 und der eine nur 1. Es fängt mit dieser Verteilung schon an. Sagt mal ehrlich, ist das nicht ungerecht? Wieso verteilt der Mann in der Geschichte denn nicht das gleich? Jedem schön 2. So wie es denen zusteht. Gleiche Chancen für alle. Also von Anfang an läuft das hier schief. Und der Ausgang, der ist genauso schlimm. Eine einzige kapitalistische Katastrophe. Es geht nur um Gewinnmaximierung, um Verdoppelung des Kapitals. Nur einer gibt das ihm Anvertraute ohne Verluste zurück. Er wuchert nicht. Und genau dieses Verhalten wird bestraft. Ich habe damals gedacht, so eine Geschichte gehört doch nicht in die Bibel. Das gibt's doch gar nicht. Ich gestehe euch, ich hätte sie am liebsten herausgeschnitten. Nun, es ist das Wort Gottes, man getraut sich das dann doch nicht so ganz. Ne? Und ich habe dann auch im Laufe der Zeit, vor allen Dingen durch meine Tätigkeit im Schuldienst, gemerkt, dass der Mensch doch recht unterschiedlich ist und dass unsere Erbanlagen, unser Aufwachsen in bestimmten Familien ein wesentlicher Faktor sind in unserem Werdegang. Und ich wurde offener zu entdecken, was hat denn wohl Jesus wirklich mit diesem Gleichnis gemeint. Die versteckte Wahrheit wollen wir entdecken. Lesen wir das Gleichnis in einem größeren Zusammenhang, nämlich das ganze Kapitel von Matthäus 25, dann merken wir, es geht um die Endzeitreden von Jesus. Da kommen die 10 Jungfrauen vor, da spricht er über das jüngste Gericht. Vor seinem Tod wollte Jesus den Menschen, die mit ihm unterwegs waren, das Wichtigste mit auf den Weg geben. Jesus wusste, er wird sterben. Er wusste, er wird auferstehen, er wird zurückgehen zu seinem Vater. Und so sagt er, so wie ein wohlhabender Mann sein Vermögen seinen Leuten anvertraute, so vertraue ich euch meine Sache an. Wie wollt ihr mit diesem Gut umgehen? Der Akzent der Erzählung dieses Gleichnisses liegt sicher auf dem letzten Mann, ganz bestimmt. Für uns ist es garantiert überraschend zu erfahren, dass er sich völlig normal verhalten hat. Als Diener, also Diener oder Knecht, sollte er das Vermögen seines Herrn aufbewahren. Er ist schließlich nicht Teilhaber oder Sohn oder Erbe. Er nimmt nur etwas und bewahrt es. In einer Zeit, in der es noch keine Safes gab, war es das Sicherste, das Geld an einem geheimen Ort zu vergraben. Dass er nun für dieses damals normale Verhalten getadelt, ja sogar am Schluss verstoßen wird, das ist das Aha-Erlebnis in diesem Gleichnis. Hier liegt, was Jesus seine Zuhörer lehren will und was sie offenbar noch nicht in seinen bisherigen Reden entdeckt haben. Viele gläubige Juden konnten sich in dem Diener wiederfinden. Sie sahen sich wie Knechte, deren Aufgabe es war, die Sache Gottes zu bewahren, bis zu dem Tag, wenn der Messias denn dann endlich kommen sollte. Das Gesetz war für sie wie so ein Zaun und dieser Zaun schützte das, was sie bewahren sollten, vor den unreinen Menschen. Und sie sorgten dafür, dass dieser Zaun schön fest war und dass alles, was innerhalb des Zauns war, bewahrt wurde. Es sollte nichts verloren gehen. Und das sahen sie als ihre Aufgabe an. Durch dieses Gleichnis stellte Jesus zwei Fragen an seine Zuhörer. Die eine ist: Ist dieses Verhalten der Sache Gottes angemessen? Und die andere ist: Wer seid ihr, wenn ihr euch so verhaltet? Widmen wir uns mal der ersten Frage. Ist dieses Verhalten der Sache Gottes angemessen? Die Sache Gottes wird in dem Beispiel mit einem Millionenbetrag verglichen. Ich habe mal nachgeschaut, ein Talent hatte 6.000 Denare und ein Denar war eine damals übliche römische Silbermünze. Und ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Es musste also jemand ungefähr 20 Jahre lang für ein Talent arbeiten. Jesus will damit sagen: Was ich euch anvertraue, die Sache Gottes, ist unvergleichlich wertvoll. Sie ist kostbar. Gottes Liebe, sein Versöhnungsangebot, was sich ja da noch entwickelt hat, seine Nähe, sein Dabeisein, sein Mitgehen, all das sollt ihr den Menschen nicht vorenthalten. Das entspricht der Sache Gottes nicht. Ihr sollt sie vielmehr unter die Leute bringen und dieses Kapital dort arbeiten lassen. Und die zweite Frage: Wer seid ihr, wenn ihr euch so verhaltet, dass ihr das vergrabt? Wenn ihr euch als reine Hüter der Lehre aufführt, dann verhaltet ihr euch wie Knechte. Ihr sollt aber nicht Knechte sein, sagt Jesus. Ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid seine Kinder, seine Erben. Und als Erben dürft ihr mit dem Reichtum eigenverantwortlich umgehen. Und das war für die Zuhörer damals eine völlig neue Sichtweise. Ich darf das, was mir anvertraut ist, einsetzen? Ich muss es nicht nur für mich bewahren und sicherstellen, dass es genauso bleibt? Ich darf es weitergeben? Das war die Herausforderung. Und die Frage ist natürlich: Wir heute, wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns denn? Geht es uns auch darum, nur das zu bewahren, was wir haben? Oder wollen wir etwas riskieren, um die Sache Gottes und das Volk zu bringen? Wie sehen wir uns selbst? Sind wir eventuell auch wie der dritte Mann? Er bekommt etwas und vergräbt es. Interessant ist ja seine Haltung: Ich weiß, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Oh, da kommt aber was aus dem Herzen. Da spüren wir, da hat jemand Groll gegen den Gott, den Mann im Gleichnis. Er hat Angst natürlich auch. Und das gibt er auch zu: Ich hatte Angst. Er hat ein negatives Gottesbild. Und dieses negative Gottesbild prägt sein Verhalten. Er riskiert nichts, weil er Angst hat. Ist so Gott? Ist er ein harter Gott, der fordert, wo er gar nichts zu fordern hätte? Das Traurige ist, weil er das, was ihm anvertraut ist, vergräbt, erlebt er auch nichts mit Gott. Er erlebt nicht, wie das, was ihm anvertraut war und was er investiert hat, sich vermehrt. Das erlebt er nicht. Seine Einstellung ist wirklich die eines Sklaven. Ich mache, was man mir sagt, mehr nicht. Und Jesus sagt: Ich nenne euch nun nicht mehr Sklaven, ihr seid meine Freunde. Wie schön das ist, ja? Ihr seid meine Freunde. Und wie befreiend das ist. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Wir sind Freunde, wir sind Teilhaber, Kinder Gottes, wir sind seine Erben. Und als Erben dürfen wir mit dem, ich sag mal, wuchern, was uns anvertraut ist. Bleibt immer noch die Frage nach der ungerechten Verteilung, oder? Wieso hat er denn unterschiedlich gegeben? Dem einen 5, dem anderen 2. Interessant ist, dass beide hinterher das Gleiche zu hören bekommen. Sehr gut, sagt er zu dem einen der 5, weitere dazu gewonnen hat. Sehr gut. Du warst tüchtig und du bist ein treuer Mensch. Ich gratuliere dir. Komm, wir feiern. Und der Zweier hat, komm, sagt, ich habe auch was gemacht. Sehr gut. Du bist tüchtig und treu. Komm, wir feiern. Ja? Es ist für mich interessant, dass es für diesen Herrn offenbar nicht wichtig war, dass der eine 5 mehr hatte und der andere 2 mehr hatte, sondern die Tatsache, dass sie das, was sie hatten, eingesetzt hatten. Und ich lerne etwas über den Begriff Gerechtigkeit. Ich habe früher immer gedacht, gerecht ist, jeder kriegt gleich viel. Das ist gerecht. Aber ich merke, Gottes Gerechtigkeit ist, ich gebe jedem, was ihm entspricht. Und da finde ich, ist ein ganzes Stück Barmherzigkeit drin. Ich gebe dem einen 5, weil er damit umgehen kann. Ich gebe dem anderen 2, weil er damit umgehen kann. Und ich gebe dem anderen 1, weil er damit umgehen kann. Das entspricht ihm, weil er uns sieht mit allem, was wir sind, wie wir geworden sind. Das weiß er. Und wisst ihr was? Das befreit unendlich, wenn wir es verstanden haben. Denn dann muss ich nicht gucken, wieso hat der denn 5 und ich nur 1? Das gibt's doch gar nicht. Wieso kann der das denn schon wieder alles und ich alles nicht? Ja? Sondern ich kann gucken, was hab ich denn? Und was darf ich bringen und einsetzen? Umgekehrt darf auch der nicht, der 4 oder 5 hat, sagen, guck mal, der hat nur 1 oder 2. Ja? Es befreit, wenn ich leben kann, einfach das empfangen, was Gott mir geben will und das einsetzen. Das macht richtig frei. Ich muss sagen, mein Verständnis von Gerechtigkeit und wie Gott sie sieht, wurde korrigiert. Ich sehe das jetzt anders. Gott gibt das uns, womit wir umgehen können. Der dritte Punkt. Was hat Gott uns denn anvertraut? Um seine Sache in der Welt vorwärts zu treiben, hat Gott uns Gaben, Zeit und Geld anvertraut. Das sind mal 3 Dinge, die ich heute Morgen betrachten möchte. Lasst uns mal über die Gaben nachdenken. Habt ihr eigentlich schon mal hier in der Gemeinde so einen Gabentest gemacht? Habt ihr, ne, so einen Diensttest? Na, wer da teilgenommen hat, der weiß ja jetzt, meine Gabe ist die Gastfreundschaft oder so, ja? Ja, überleg doch mal, vielleicht kannst du gut zuhören, hast seelsorgerliche Fähigkeiten. Wem nützt das, wenn du das nicht einsetzt? Oder du kannst gut organisieren. Wer hat etwas davon, wenn du die ganze Zeit nur fernsiehst? Vielleicht kannst du gut mit Kindern umgehen. Wie schade, wenn das verkümmert. Vielleicht ist auch jemand da, der sagt, ich bin körperlich so schwach, ich kann nur beten. Wie tragisch, wenn man denkt, das Gebet wäre nichts. Ich freue mich, dass ihr diese Kampagne habt, 21 Tage, ich wollte gerade sagen Jahre, 21 Tage Gebet. Das ist wirklich schön, denn ich glaube, Gott möchte uns dicht bei sich und möchte wirken hier in Rodenbach und darüber hinaus. Welche Gaben hast du denn bekommen? Kannst du in einem Satz sagen, meine Gabe ist oder meine Gaben sind? Überleg mal, das ist schon wichtig, das ganz klar zu wissen, denn dann weiß ich auch, wenn ich die Gaben habe, Gott möchte mich hier einsetzen. Wenn ich die Gabe habe, Gott möchte mich dort einsetzen. Und das bedeutet auch, wenn ich andere Gaben nicht habe, bin ich auch dafür nicht verantwortlich. Das kann sehr befreiend sein, zu sagen, das kann ich gut, das kann ich nicht so gut. Denn dann sind andere gefragt in dem Bereich, wo ich nicht so gut bin. Wie gehst du um mit der Zeit, die Gott dir anvertraut hat? In was investierst du deine Zeit? Bleibt da was übrig für Gott? Sagst du, ich habe lange nichts mehr mit Gott erlebt. Kann es sein, dass dein Ohr zu sehr mit anderen Dingen gefüllt ist? Ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, je mehr ich mein Ohr auf Durchzug stelle, desto schwerer wird es auch, Gottes Stimme zu hören. Ne? Er ist ja jemand, der sanft spricht und er schreit nicht rum, seine Stimme ist leise. Und da brauche ich schon auch mal Zeit, um die überhaupt zu hören. Was sagt er mir denn? Was spricht er mir zu? Was vertraut er mir an. Ich sagte neulich zu Gott, ich bin das irgendwie leid, ich muss ständig neue geistliche Erkenntnisse produzieren für irgendwelche Predigten. Und ich sagte, woher soll ich das denn nehmen? Und dann sagte Gott zu mir so ganz leise, du hättest die Einsichten, wenn du nicht so viel Fernsehen würdest. Tja, schon wieder recht. Ne? Jetzt eine heikle Frage, wie sieht es aus mit deinem Geld? Bist du treu im Geben für die Sache Gottes? Man hat ja immer so Pi mal Daumen gesagt, 10% gehören in die Gemeinde. Überleg mal, machst du das wirklich? Bist du jemand, der großzügig ist, das auch, was Gott ihm finanziell anvertraut hat, wieder zu investieren? Ich war vor ein paar Jahren auf dem Himmelsfels, das ist in der Nähe von Kassel. Da treffen sich so internationale Christen. Und ich war dort mit einem Afrikaner aus Togo und seiner kleinen Tochter. Und dann gab es auch so Stände, man konnte Sachen kaufen. Ich hatte meine Tasche im Auto gelassen und die kleine Tochter, ich hätte gern das T-Shirt. Ich gehe also zu meinem afrikanischen Freund und sage, Abu, hast du Geld mit? Deine Tochter will gern ein T-Shirt. Dann stand daneben so ein etwas freaky Christ, sage ich mal. Also der war schon ein bisschen besonders vom Aussehen und vom Verhalten. Dann sagt er, wie Geld, kein Problem. Hol dir sein Portemonnaie raus, sagt er, nimm dir, was du brauchst. Das gehört alles dem gleichen Papa. Und ich denke, okay, 15 Euro rausgenommen, das T-Shirt gekauft, da sah sie noch so eine kleine Tasche. Sagt sie, die Tasche, die hätte ich auch noch gern. Ich wieder, Abu, jetzt will deine Tochter noch die kleine Tasche. Der freaky Christ wieder, ich hab dir doch gesagt, ey, das gehört alles dem gleichen Papa, nimm dir, was du brauchst. Ehrlich, Leute, das hat mich richtig berührt. Das hat mich richtig berührt. Und ich finde das schön, wenn man sagen kann, hier, nimm dir, was du brauchst, gehört doch alles dem gleichen Papa. Wie wunderbar ist das? Wir dürfen in eine Sache investieren, die ewig Bestand hat. Wir investieren doch so viel in irgendwelchen Quatsch. Sag doch mal ehrlich, wie viel Geld geben wir für Kleider aus, für eine neue CD, für einen Urlaub, für Schmuck, für irgendein Gadget, für einen Computer, fürs Auto? Wir sind doch recht unseren gesellschaftlichen Gepflogenheiten aufgesessen, die uns vorgaukeln, wir hätten Anspruch auf dieses oder jenes und dann gönnt man sich das eben mal. Aber brauchen wir das wirklich? Wie wäre es mit einem Verzicht? Ich habe einen radikalen Vorschlag. Nicht in Urlaub fahren und das Geld der Gemeinde spenden oder ein Projekt. Oh, ich weiß, ich bin zu weit gegangen. Ich sehe das an euren Gesichtern. Das war jetzt zu bunt. Das war zu viel. Fassen wir zusammen. Was wollen wir denn tun? Ein ehemaliger Leiter von OM, Fritz Schuler, sagte mal, die Gemeinde Jesu ist kein Luxusdampfer, sie ist ein Rettungsboot. Kein Luxusdampfer, sie ist ein Rettungsboot. Und das ist schön. Es geht nicht darum, dass wir eine nette und möglichst bequeme Reise haben. Darum geht es nicht. Dass wir es uns nur gut gehen lassen. Es geht darum, dass Gott durch uns Menschen retten will und in ein befreites Leben hineinführen möchte. Das ist es. Und das hat er uns anvertraut. Und das dürfen wir einsetzen. Vor einiger Zeit las ich in der Zeitschrift Aufatmen, dass es bei Gott zwei Möglichkeiten gibt, Wunder zu erleben. Die erste ist, ich beobachte, was Gott in der Welt tut und auch im Leben von anderen und dann sehe ich, Gott tut Wunder. Aber wenn ich selbst Teil eines Wunders werden will, dann muss ich etwas riskieren. Erinnern wir uns, in dem Gleichnis wurde der Herr nur einmal zornig. Und das war, als derjenige, der etwas bekommen hat, es nicht eingesetzt hat. Er hat es vergraben. Und er wurde auch nicht zum Fest eingeladen. Das ist schon ein ernster Text. Und fordert uns heute Morgen heraus, das, was wir vielleicht vergraben haben, rauszuholen. Und zu sagen, Herr, ich möchte es einsetzen. Wenn du nichts mit Gott wagst, wirst du auch nichts mit ihm erleben. Das ist so. Es ist leider so. Wenn du aber etwas wagst, dann wirst du Wunder erleben und die vergisst du nie. Wie wäre es denn, wenn du und ich diese Woche mal etwas ausgraben würden. Etwas, was wir zurückhalten. Und dass wir ihm dann geben und sagen, ich gebe dir das rückhaltlos. Ich lasse das jetzt, ich möchte das für dich einsetzen. Ich gestehe euch, ich würde so gerne eines Tages von Jesus hören, du warst tüchtig und treu. Komm zu meinem Fest. Und ich denke, wir wollen das doch alle hören, oder? Amen. Lasst uns einen Moment still sein und dann lade ich euch ein, mit eurem Nachbarn neben, hinter, vor euch kurz zu reden und euch die Frage zu stellen, was war mir heute Morgen am wichtigsten?